Es hat so ein bisschen was vom Gänseblümchen bei den Formel-1-Teams und Oscar Piastri gerade, oder? Er fährt für mich nicht, er fährt für mich und so weiter. Erst Alpine, dann doch nicht, jetzt vielleicht McLaren, dann muss aber die Indycar entscheiden, was passiert und was ist eigentlich mit dem Formel-E-Cockpit und so weiter. Ich finde ja, besser wäre es gewesen, wenn sich alle erst einmal übereinander informiert hätten. Wir machen das für die Formel E seit 2014, sind dabei aber auf eure Unterstützung angewiesen. Und das könnt ihr tun auf steadyhq.de/eformel.de ohne Bindestrich und Punkt, steadyhq.de, da ist dann doch noch ein Punkt drin, /eformel.de. Und dann erfahrt ihr bei uns als erstes, wer im nächsten Jahr zumindest in der Formel E für McLaren fährt. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Jack Dennis und Lucas Di Grassi, das sind die Namen der zwei Gewinner in London. An der Themse fiel beim E-Prix aber auch eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen, denn während Van Dorn trumpfte, ließen insbesondere Wern und Mortara federn. Hat der Belgier jetzt schon eine Hand am WM-Pokal? Das und mehr klären wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Hey miteinander! Das habe ich im Urlaub gelernt und genau da hört auch mein Schwedisch schon wieder auf. Ich bin zurück aus einer Woche Stockholm. Letzte Woche habt das ja alle bemerkt. Tobi hat die Produktion und Moderation übernommen, also Tobi Wirtz. Vielen Dank nochmal, Tobi, dafür. Und willkommen in der Episode.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, es war eine ungewohnte Position, habe ich tatsächlich zum allerersten Mal gemacht, mich daher auch mit ein paar Sachen ein bisschen schwer getan. Und ich hoffe aber, man konnte es sich trotzdem anhören. Und ja, heute wieder in gewohnter Mannstärke und in gewohnter Produktionsablauf auch. Von daher hoffe ich, dass das diesmal auch alles wieder einwandfrei läuft, so wie wir es auch gewohnt sind.
Mir hat die Episode gut gefallen. Ich habe die auf dem Rückflug gehört, nach 7000 Stunden Verspätung am Stockholmer Flughafen und dann nochmal eine Dreiviertelstunde aufs Gepäck warten am Frankfurter Flughafen, war ich auch fix und fertig und habe die Episode, gut, ich hätte sie in dieser Reisezeit wahrscheinlich 10-mal hören können. Naja, ich habe es nur einmal getan, mir hat sie gefallen und ich fühlte mich gut vorbereitet auf das, was dann da am letzten Wochenende geschehen ist. Freitags bin ich zurückgekommen aus dem Urlaub, Samstag ging es direkt los mit dem Ticker für mich zum zweiten freien Training. Während ich geflogen bin, war schon London E-Prix, also es ging drunter und drüber, ihr merkt's bei uns in der Redaktion. Und wir haben aber das Wochenende gut überstanden und können jetzt mal zurückblicken auf den London E-Prix. War ein gutes Event, findest du nicht?
Ja, definitiv. Also man merkt, dass die Formel E in Großbritannien, insbesondere in London, schon eine ordentliche Fanbase hat. Das haben wir in dieser Saison an diversen Rennstrecken schon ganz, ganz anders gesehen. Und auch das Rahmenprogramm, was die da hatten, auch die Leute, die da vor Ort waren, Stars und Sternchen und so weiter, Bekanntheiten, das war schon vorzeigbar.
Felix da Costa hat gesagt, das war wie bei einem NBA-Spiel. Als da zum Beispiel Jax Jones, der DJ, aufgetreten ist, kurz vor dem Rennen, die Kamera ist schon durchs Grid gewandert und währenddessen legte da noch irgendein DJ auf und machte richtig, richtig Stimmung da in der Excel-Halle. War richtig cool. Lass uns mal aufs Sportliche gucken, weg von der Show, wobei auf der Strecke war auch ganz schön viel Show, und zurückschauen in den Rückspiegel zum London-Event.
An einigen Stellen hat die Formel E die Rennstrecke verändert, aber Jake Dennis macht im Qualifying genau da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Er schnappt sich die Pole Position vor Van Dorn und De Vries.
An der Reihenfolge der Top 3 ändert sich bis zum Zieleinlauf nichts. Dennis gewinnt inklusive der schnellsten Runde seinen ersten E-Prix der Saison und macht den Grand Slam perfekt.
Nach dem Rennen wird De Vries zurückgestuft. Die FIA findet, er habe sich zu hart gegen den New York-Sieger Nick Cassidy verteidigt. Durch eine 5-Sekunden Zeitstrafe fällt De Vries auf Platz 6 zurück. Cassidy wird nachträglich Dritter.
Am gesamten Wochenende überzeugt Dragon mit herausragender Pace. Nachdem Sete Camara samstags auf Punktekurs liegend in der letzten Runde ohne Strom ausrollt, gelingt ihm am Sonntag endlich das erste Top-10-Ergebnis des Jahres.
Ganz vorne hingegen kämpfen Jake Dennis und Lucas Di Grassi um den Sieg, letztlich mit dem besseren Ende für den unschlagbaren Brasilianer. Es ist der 13. Erfolg seiner Formel-E-Karriere, ein geteilter Rekord mit Sebastian Buemi.
Van Dorn fährt an beiden Tagen in die Top 4 und baut seine WM-Führung aus, während all seine Rivalen federn lassen. Sein Vorsprung auf Evans beträgt nun 36 Punkte, Mortara und Wern haben nur noch ganz, ganz kleine Chancen.
Bei den Teams hat Mercedes schon eine Hand am WM-Pokal. Auf Platz 2 setzt sich Venturi deutlich von Tecita und Jaguar ab.
Ein Heimrennen, das ist ja immer etwas ganz, ganz Besonderes. Egal für welchen Fahrer, egal für welchen Rennstall. Aber insbesondere in der Motorsportnation England ist das was Tolles. Ich wäre manchmal echt gerne ein britischer Rennfahrer mit einem britischen Heimrennen in der FIA-Weltmeisterschaft. Und ausgerechnet bei seinem Heimrennen, bei Jake Dennis Heimrennen, dreht Andretti richtig auf und erzielt mal eben das beste Resultat der Saison. Tobi, das war von Jake Dennis zumindest wirklich fabelhaft, was der da am Samstag und auch eigentlich am Sonntag gezeigt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat seinem Spitznamen, den er bei Andretti hat, Hollywood, heißt er da, alle Ehre gemacht tatsächlich. Hat an beiden Tagen die Pole Position erzielt. Samstag gewonnen, sonntags Zweiter geworden. Eigentlich ein nahezu perfektes Wochenende. Lediglich Lucas Di Grassi war ein klitzekleines bisschen besser am Sonntag. Aber das soll die Leistung von Andretti und insbesondere von Jake Dennis an dieser Stelle überhaupt nicht schmälern. Zumal Oliver Askew aufgrund der De Vries-Strafe am Samstag ja auch Platz 4 noch geerbt hat und damit richtig, richtig viele Punkte fürs Team gesammelt wurden. Also das waren tatsächlich 41 Punkte, die Andretti am Samstag bekommen hat. So viele hatten sie in ihrer gesamten Teamgeschichte nicht. Und da ist auch die Zeit, wo sie BMW-Werksteam waren, mit dabei. Von daher muss man sich fragen, wo kam das auf einmal her?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, auf die wahrscheinlich noch nicht mal Andretti eine Antwort hat. Also, ich habe sehr gerne zugeschaut, wie Dennis da gefahren ist, zumal das ja alles vor heimischem Publikum, wie gesagt, gewesen ist. Und das war so toll zu sehen, wie das Publikum aufgestanden ist, in die Hände geklatscht hat, gejubelt hat, jedes Mal, als Jake Dennis vorbeigefahren ist. Ob das jetzt bei Vorbereitungsrunden fürs Qualifying war oder im Rennen, in der Schlussphase. Dennis hat nach dem Rennen auch selbst gesagt, Mensch, ich sitze hier in einem Elektroauto. Wenn ich da ein bisschen vom Strompedal gehe und der Wind ein bisschen nachlässt, der am Helm vorbeirauscht, dann hört man da alles. Und das hat er als wirklich einmalige Erfahrung beschrieben und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, wie gesagt, ist, wo das Tempo die ganze Saison war. Also, die Saison ist ja gestartet mit einem Podium. Irgendwo muss die Pace also gewesen sein bisher. Aber dann ist Dennis und dann ist eigentlich die ganze Andretti-Mannschaft in ein ganz schön tiefes Formtief abgesunken. Hier und da mal Punkte gesammelt, aber seit dem zweiten Rennen der Saison nicht mehr in den Top 5 gewesen. Eigentlich immer Balanceprobleme gehabt, bis es halt jetzt nach London ging. Und vielleicht ist da dieser London-Effekt ein ganz schön wichtiger, Tobi, denn es ist ja nicht nur die Sache, dass man ein gut ausbalanciertes Auto haben muss, das Setup muss stimmen, die Feinabstimmung, sondern man braucht eben ein effizientes Auto. Und vielleicht war das in London einfach besonders einfach hinzubekommen, effizient zu sein. Hat dieser London-Effekt von der Rennstrecke vielleicht eine Rolle gespielt? Was denkst du?
Ich glaube eher ganz im Gegenteil. Wir hatten ja bereits mehrfach angesprochen, dass man sich so ein bisschen darüber beklagt hat, insbesondere Jake Dennis, dass die Weiterentwicklung auch bei der Software, das Team setzt ja immer noch die BMW-Motoren aus der vergangenen Saison ein und BMW ist ja werkseitig ausgestiegen, das heißt, da passiert nicht mehr viel in München. Bei der Konkurrenz hingegen schon, auch wenn die Hardware nicht mehr verändert werden darf, Softwareentwicklung wird bei den anderen Teams noch weiterhin oder bei den anderen Konstrukteuren besser gesagt weiterhin noch betrieben. Ja, da sah man sich eigentlich im Nachteil und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit, die in London so ein wenig zu tragen kommt. London, und das werden wir nachher, wenn es um Dragon geht, ja nochmal besonders besprechen. In London hat die Effizienz einfach einen geringeren Stellenwert. Da kommt es nicht darauf an, dass der Antrieb zu 100% effizient ist. Da sind andere Sachen wichtiger, wie du schon eben sagtest, dass das Auto gut liegt, dass die Balance passt. Und das war bei Andretti definitiv der Fall. Auch wenn die FIA die Energiemenge reduziert hat in London, damit die Fahrer ein bisschen mehr Energie sparen müssen, glaube ich, dass das nicht ausreichend war, um die London-Rennen in eine Effizienzschlacht zu verwandeln. Und da haben mehrere Teams von profitiert, die ansonsten nicht so effizient sind und daher im Rennen auch Probleme haben. Wie schon gesagt, Andretti ist eins davon, aber auch Nissan und insbesondere Dragon möchte ich da nennen.
Und auch das Qualifying war, glaube ich, mitentscheidend. London ist ja notorisch als schwer zu überholende Strecke. Nee, das habe ich falsch ausgedrückt. Auch das habe ich falsch ausgedrückt. Oh mein Gott.
Es ist zu warm. Es ist zu warm.
Es ist einfach viel zu heiß. Ich wollte sagen, in London ist es notorisch schwer zu überholen. Aber ich hatte den Satzanfang schon irgendwie ausgesprochen und dann dachte ich, wie kriege ich jetzt hier noch die Kurve? Ihr habt gemerkt, gar nicht. Also in London ist es schwer zu überholen und umso wichtiger war ein gutes Qualifying-Ergebnis und das hat bei Jake Dennis halt hervorragend funktioniert. Das haben wir aber im Verlauf der Saison auch schon öfter gesehen, dass der Knabe sich einfach sehr gut im Qualifying aufstellen kann und dann in der ersten Phase des Rennens gut mitfahren kann. Rom fällt mir jetzt beispielsweise ein, da ist er glaube ich auch, wenn nicht aus der zweiten Startreihe mal in den Rennen gestartet und ist dann aber aufgrund des Effizienzdefizits zurückgefallen. Jetzt war Effizienz nicht so wichtig. Jetzt war es für seine Rivalen schwer zu überholen. Jetzt hat's mal eben geklappt mit zwei Podien bei zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Also, richtig gut. Sportlich ja auch allgemein gutes Wochenende fürs Vereinigte Königreich mit dem Titel bei der Frauen-EM. Herzlichen Glückwunsch. Es hätte nicht besser laufen können, glaube ich, wenn du Brite bist und Sportfan.
Ja, das sehen die anderen fünf britischen Fahrer bestimmt anders.
Meisterschaft. Eigentlich eine gute Überleitung zu dem berühmt-berüchtigten Satz, der in jeder Rennsportserie gilt. Die WM oder die M zumindest, muss ja nicht eine Weltmeisterschaft sein, die entscheidet sich an deinen schlechten Tagen. Und das Beispiel, das allerbeste dafür, haben wir in mehrfacher Ausführung jetzt am Wochenende gesehen. Allen voran beim verkorksten London-E-Prix des Jean-Éric Vergne. Ehemals Titelanwärter, mitgefahren in den Top 3 oder in den Top 4 der WM. Und jetzt läuft es seit 4 Rennen mal so gar nicht nach Plan für den Franzosen. Tobi, erzähl uns mal, was genau da schiefgelaufen ist bei ihm in der letzten Zeit.
Ja, die Ergebnisse, glaube ich, sprechen da Bände. In New York City Platz 18, dann ein Ausfall. In London Platz 14. Nach einer Kollision in der ersten Runde und dann am Sonntag in London wieder ein Ausfall. Das ist insofern bemerkenswert. Zum allerersten Mal in seiner gesamten Formel-E-Karriere hat Jean-Éric Vergne 4 Rennen in Folge lang keine Punkte erzielt.
Wow.
Das muss man sich mal vorstellen. Der fährt seit Saison 1, seit dem dritten Rennen von Saison 1, fährt der mit. Ja, also mal kurz überschlagen, 95 Formel-E-Rennen hat er gefahren und tatsächlich jetzt ist es zum allerersten Mal vorgekommen, dass er 4-mal hintereinander nicht in die Punkte kommt. Und wenn wir ehrlich sind, im Meisterschaftskampf der Formel-E-WM 2022 zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.
Das denke ich wohl auch. Den haben wir doch so gelobt. Der war doch bis zum Marrakesch-E-Prix der einzige Fahrer, der bei jedem Rennen in die Top 10 gefahren ist. Der war so ein Punktegarant. Alle anderen haben sich irgendwann mal einen Aussetzer geleistet. Auch die Van Dorns und Evans dieser Welt. Und auch Mortara ist mal ausgesetzt. Und Vergne bis Marrakesch immer in den Top 10. Und jetzt halt 4-mal in Serie ohne Punkte. Das ist schwer zu greifen für Fans von Vergne. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt nach dem Wochenende hat er stolze 57 Punkte Rückstand auf die WM-Führung. 60 werden noch vergeben. Und ich denke, das war's jetzt für ihn und seine WM-Hoffnung, oder?
Ja, da schlägt der Zahlen-Tobi leider wieder zu. Wenn ich es mir ausrechne, 2x25 für den Sieg plus jeweils 3 für die Pole und 1 für die schnellste Rennrunde. Ich komme nur auf 58 Punkte, die noch vergeben werden. Ändert aber nichts, die Aussage ist dennoch korrekt. 57 Punkte hat der Rückstand. Das heißt, wenn er nur ein einziges Mal nicht die schnellste Runde fährt oder nicht die Pole holt, dann ist es schon vorbei. Also ich glaube, den können wir ohne schlechtes Gewissen komplett aus dem Titelkampf streichen.
Aber gibt's nicht noch einen Extrapunkt für die schnellste Runde in der Gruppenphase?
Nein, das ist mit dieser Saison durch das neue Gruppenqualifying gestrichen.
Hm, okay, dann hatte ich das falsch im Kopf. Na gut, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Wern das noch schafft. Für den zweiten Fahrer wird es aber auch unwahrscheinlich. Edo Mortara im zweiten Formtief seiner Saison. Der April war schon nicht so gut. Da hat er nur 6 Punkte aus 2 Rom und einem Monaco-Rennen mitgenommen. Dazwischen ging es dann mal wieder bergauf mit richtig guten Resultaten in Deutschland, in Indonesien, in Marokko. 4 aufeinanderfolgende Podien da gesammelt und jetzt 5 Punkte in 4 aufeinanderfolgenden Rennen. Wie kam es dazu?
Er hat gepatzt und nicht zu knapp. Ja, in New York konnte er noch Schadensbegrenzungen betreiben und immerhin ein paar Punkte mitnehmen. Aber in London ist er dann am Samstag nach einem nicht ganz so guten Qualifying in Startunfall verwickelt worden, war da in meinen Augen allerdings komplett schuldlos. Auf der rechten Seite Jean-Éric Vergne, auf der linken Seite Sam Bird, die einfach so gefahren sind, als wäre da keiner zwischen ihnen. Und Mortara hat sich dabei das Auto stark beschädigt, musste an die Box kommen, die Front wechseln lassen, ist dann auch mit fast einer Runde Rückstand weitergefahren und am Ende dann 18. geworden. Sonntag hatte er dann schon wieder ein schlechtes Qualifying und am Ende stand dann Platz 13 zu Buche. Insgesamt sorgt das dafür, dass er einen Rückstand von 41 Punkten hat auf Stoffel Vandoorne und ja, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, wenn er nicht in Seoul 2 Sahnetage erwischt, wo er Pole Position und Sieg holt, ist das, glaube ich, auch äußerst unwahrscheinlich.
Ja, bei 41 Punkten Rückstand auf Vandoorne bin ich auch, glaube ich, ganz bei dir. Das ist schwer bis unmöglich möglich. Irgendwie, ich will es nicht komplett ausschließen, weil es ist die Formel E. Hier ist schon irgendwie alles passiert in diesem Sport. Aber kann er das noch aus eigener Kraft irgendwie schaffen?
Ja, wenn er das erste Rennen gewinnt, ist er auf jeden Fall im zweiten Rennen noch mit dabei und könnte mit einem weiteren Podiumsergebnis und Zusatzpunkten, also entweder Platz 3 und schnellste Rennrunde oder Platz 2, das noch schaffen, die 41 Punkte aufzuholen. Aber, ganz großes Aber, Stoffel Vandoorne darf nicht in die Punkte kommen. Und das ist zwar nicht unmöglich, ja, aber auch wenn Mortara es schafft, die guten Ergebnisse zu bringen, von mir ist auch zweimal zu gewinnen. Ja, Stoffel Vandoorne reicht ja im Endeffekt an beiden Tagen ein 5. oder 6. Platz, um dennoch vor Mortara zu bleiben. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mortara aus dem Nichts jetzt so ein Traumwochenende in Seoul rauszaubert und bei Vandoorne dann alles schief geht. Aber es ist nicht unmöglich.
Das heißt, realistisch betrachtet, machen wir aus 4 jetzt 2. Wenn Vern nicht mehr wirklich realistisch dabei ist und Mortara nicht mehr wirklich realistisch dabei ist, mathematisch vielleicht schon, aber nicht mehr realistisch, dann bleiben nur noch Vandoorne und Evans. Lass uns mal zum Abschluss dieses Kapitels auf die beiden gucken. Was waren die Ergebnisse von Vandoorne und von Evans?
Ja, Vandoorne wurde am Samstag 2. und am Sonntag dann 4. wurde dann nicht von seinem Teamkollegen vorgelassen in der letzten Runde, was ich eigentlich erwartet hätte, was er vielleicht auch selber an der Stelle erwartet hat. Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, das war im Rückblick auf die Saison, glaube ich, wenn wir die Teams einzeln analysieren, nochmal besprechen sollten. Also sagt Platz 2 und Platz 4 sind dennoch 2 sehr gute Ergebnisse, sind 30 Punkte, die er da mitgenommen hat. Richtig, richtig gutes Wochenende. Ich glaube, es ist sein zweitbestes Wochenende überhaupt in dieser Saison gewesen. Und ja, damit hat er einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht.
Und Mitch Evans?
Mitch Evans hat sich am Samstag ganz gut nach vorne gearbeitet, auch von der Strafe gegen De Vries profitiert, ist 5. geworden und lag Sonntag auch auf ganz gutem Kurs. Und dann kam der bittere Ausfall wenige Runden vor Schluss, als er auf einmal in der Auslaufzone stand. Kein Fahrfehler, er ist auch nicht abgeräumt worden, sondern tatsächlich lag es an der Technik. Und es hat ein bisschen an den Start vom Berlin-E-Prix 2021 erinnert, das letzte Saisonrennen, als quasi beim Ausgehen der roten Lichter sein Inverter die Grätsche gemacht hat, ja, und damit sein Rennen und auch sein Titeltraum vorbei war.
Und das Salz in der Wunde nach diesem London-Ausfall ist, dass es mutmaßlich wohl wieder der Inverter war. Jaguar ist sich noch nicht zu 100% sicher und das Auto wird auch erstmal noch untersucht werden, jetzt gerade während wir sprechen wahrscheinlich. Die erste Vermutung ist allerdings, dass es schon wieder ein Inverterfehler ist. Und das ist ein Wink mit dem ganzen Zaun eigentlich, nicht nur mit dem Zaunfall. Ist das bitter. Anders kann man das nicht sagen. Immerhin, Sam Bird hat Punkte gesammelt für das Jaguar-Team und den müssen wir auch mal kurz abfeiern. Am Sonntag, als Achter ins Ziel gefahren, 8 Punkte, normalerweise nicht wirklich ein Resultat, mit dem er zufrieden ist. Bird hat genauso wie Evans den Anspruch, Rennen zu gewinnen und der hat ja immer noch den Rekord inne, in jeder Formel-E-Saison einmal gewonnen zu haben. 2 Chancen hat er noch, da ist Position 8 an sich jetzt nicht so das super Resultat, aber angesichts der Umstände ist das ein unglaubliches Ergebnis, denn in der ersten Runde gab es einen Kontakt mit irgendeinem Rivalen, ich weiß selber gar nicht mit welchem, vielleicht weiß Bird auch gar nicht mit welchem, bei dem ihm das Lenkrad so unangenehm aus der Hand geschlagen wurde, oder die Hand vielmehr aus dem Lenkrad, dass er sich da tatsächlich die Hand gebrochen hat. Und der Knabe bricht sich in Runde 1 die Hand, fährt dann den gesamten E-Prix mit, das sind auf der Strecke in London, ihr habt vielleicht die Bilder vor Augen, wie die Fahrer fix und fertig aus dem Auto ausgestiegen sind, weil insbesondere dieser Innenbereich unfassbar griffig war oder der Asphalt vielmehr unfassbar griffig war, wo man sich richtig ohne Servolenkung in das Lenkrad reinlehnen musste. Das ungefähr im Rennverlauf, ich schätze mal 800 Mal. Und Bird fährt 800 Kurven mit einer gebrochenen Hand und schiebt die Kiste in die Punkte. Also, das ist eine der unfassbarsten Leistungen, die ich in der Formel E bisher gesehen habe. Wahrscheinlich auf Platz 2 hinter Di Grassi, der mit einem gebrochenen Bein aufs Podium gefahren ist. Das gab es ja auch nochmal, damals in Berlin 2018, glaube ich. Ja. Wo er sich bei einem Benefiz-Fußballspiel das Bein hat brechen lassen und dann einfach niemandem davon gesagt hat und dann aufs Podium gehumpelt ist. Das war einfach auch, das war unglaublich. Aber Bird, Punkte mit einer gebrochenen Hand, krass. Nur krass, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag das klar. Wenn man wenn er da im Rennauto sitzt, durch das Adrenalin, was er da hat, merkt es vielleicht nicht so stark, aber ich glaube schon, dass das ordentlich gezwiebelt hat zwischendurch. Ja, du hast es aber schon angesprochen. Ich fürchte, damit ist der Rekord absolut in Gefahr, dass er als einziger Fahrer in jeder Saison ein Rennen gewonnen hat. Denn, wenn wir ehrlich sind, eine gebrochene Hand heilt nicht in 10 Tagen. Auch nicht in 13. Daher, ich habe die Befürchtung, dass wir in Seoul entweder Sascha Finisterras oder Norman Nato im Jaguar-Cockpit sehen werden, einfach weil Bird mit der gebrochenen Hand nicht als rententauglich gelten wird.
Damit wäre ja nicht nur sein Rekord mit den Siegen in Gefahr, sondern auch sein Teilnahmerekord. Der ist ja der einzig verbliebene neben Lucas Di Grassi, der jeden E-Prix ever bestritten hat. Das wäre ja richtig mies für ihn.
Ja, aber ich meine, das ist ja nicht das erste Mal. Wir hatten ja einen gar nicht unähnlichen Fall vor einigen Jahren schon in Saison 2, als Nick Heidfeld sich nicht bei einem Kontakt, sondern nur bei einem Übersteuern.
Bei einem Wandkontakt.
Band in der Hand gerissen hat. Ja, aber wenn Übersteuern mit anschließend Wandkontakt, hast recht, den ein Band in der Hand gerissen hat, was dann in der OP repariert werden musste und weshalb Oliver Rowland ja damals zu seinem Formel-E-Debüt kam. Ich fürchte, das wird jetzt auf was Ähnliches hinauslaufen. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich vermute, dass wir Sam Bird wahrscheinlich eher nicht in 11 Tagen am Start sehen werden.
Kann jetzt eigentlich noch, wir haben auf Wern, Mortara und Evans geschaut, irgendjemand den Van Dorn schnappen, der nach so einem richtig guten Wochenende jetzt in der WM, ich lese mal die Zahl vor, 185 Punkten steht. Nur mal zum Vergleich, letztes Jahr hat sein Teamkollege De Vries die WM gewonnen mit 99 Punkten. Van Dorn steht jetzt schon bei 185 Punkten, sagt viel über die Änderung beim Qualifying-Format meiner Meinung.
Auf jeden Fall.
36 Punkte Vorsprung, 2 Rennen vor dem Ende. Kriegt das noch jemand hin?
Natürlich. es muss ja bei Van Dornen nun mal irgendwas schiefgehen. Ja? Wir hatten eben den Fall Mortara, wir hatten eben den Fall Wern, wir hatten den Fall Evans am Sonntag. Ja, wenn das in Seoul am Samstag Van Dorn passiert und Evans gewinnt, ja, holt vielleicht vorher noch die Pole Position, dann sind es nur noch 8 Punkte. Und das ist dann absolut aufholbar. Von daher, es ist noch nicht entschieden. Van Dorn braucht 2-Punkte-Ergebnisse und zwar nicht 2 Zehntelplätze, sondern 2 durchaus Top-6-Ergebnisse, sage ich mal, damit er wirklich, wirklich sicher ist. Aber da kann er noch kein Gift drauf nehmen, dass das passieren wird.
Würde ich sowieso immer von abraten, Gift zu nehmen. Selten eine gute Idee gewesen in der Menschheitsgeschichte bisher. Mathematisch sind nur noch die Top 4 dabei im Titelrennen. Alle anderen sind schon ausgeschieden. Realistisch sind eigentlich nur noch die benannten 2 übrig, Van Dorn und Evans. Ich finde ja, Evans braucht ein kleines Wunder in Seoul. Ja, auch Technikprobleme sind bei Mercedes schon aufgetreten. Auch Qualifying-Probleme sind bei Van Dorn schon aufgetreten. Auch in gar nicht allzu ferner Vergangenheit. Aber selbst wenn Van Dorn nicht punkten sollte am Samstag, bräuchte Evans mal mindestens Platz 6 am Samstag. Wenn man die Bonuspunkte mit einrechnet, wäre auch ein schlechteres Ergebnis möglich. Aber ich finde, das ist schon, also Evans schafft Platz 6 aus eigener Kraft auf jeden Fall. Aber aus eigener, ja, er schafft das Ergebnis aus eigener Kraft. Was Van Dorn aus eigener Kraft steht, ist dabei aber ausgeklammert. Ich will mich jetzt hier noch nicht festlegen, dass Van Dorn die Meisterschaft gewinnt. Aber es sieht schon vieles danach aus. Ich würde fast sagen, ja. Also ich würde sagen, ich lehne mich aus dem Fenster. Komm, ich wollte mich darum winden, aber jetzt sage ich es, Van Dorn hat eine Hand an der WM-Trophäe.
Sehe ich auch so.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt was ganz anderes und sagst, nee, der Evans holt den noch. Dann wird es wenigstens ein bisschen spannend hier.
Ja, bei dem Rückstand kann ich nicht mit voller Überzeugung sagen, dass Evans den noch holt, weil,
na gut,
keine Ahnung, vielleicht geht Evans Inverter ja schon wieder kaputt in Südkorea und dann ist es ja sowieso vorbei. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Evans braucht 2 richtig, richtig gute Zielankünfte. Und sobald auch nur einmal ein bisschen was schief geht, ist sowieso
ist der Klappe Case zu Affe
tot.
Richtig. Ich drück einfach mal und ja, ich meinte das schon auch noch neutral, aber ich drück einfach dem Evans die Daumen für Südkorea, damit wir ein spannendes Finale am Sonntag bekommen. So könnten wir es doch einfach lösen.
Das können wir machen und vor allen Dingen, Tobi, Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir haben ja beide in unserem Tippspiel Evans als Meister getippt, ja? Also von daher wäre es ja auch in unserem Interesse, ja, wenn Mitch Evans im Titelkampf drin bleibt.
Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Oh wei, oh wei. Dann erst recht, dann wird der Jaguar-Fanboy in mir wieder aktiviert. Let's go, Mitch Evans! Auch wenn Van Dorn schon die Hand am Pokal hat. Aber let's go! So viel gute Laune plötzlich. Wo kam die denn gerade her? Mehr über das Tippspiel müssen wir gleich reden. Erstmal möchte ich noch mal sportlich hier ein bisschen was rumkehren und umkehren. Und mal einen kleinen Blick auf die kleinen Teams Dragon und das nicht so kleine Team Nissan Edams werfen. Die waren endlich mal gut dabei in London, haben beide Punkte gesammelt. Und ich frage nochmal das, was wir gerade bei Andretti schon besprochen haben. Liegt das an der Strecke, dass Dragon und Nissan endlich mal gut dabei gewesen sind?
Auch. Vor allem, was das Rennen angeht. Wir hatten es ja schon, das Thema Energie hat nicht die große Rolle gespielt, vor allem Energieeffizienz. Und das, obwohl ja die FIA extra gesagt hat, wir verringern die verfügbare Energie, geben den Fahrern nur 46 statt 52 Kilowattstunden für das Rennen, damit überhaupt ein bisschen Energiemanagement nötig wird. Aber das hat dann im Endeffekt dann nicht so die große Rolle gespielt, wie bei vielen anderen Rennen auch. Natürlich kommen da auch noch andere Punkte mit zum Tragen. Es war nicht so heiß wie in den letzten Rennen. Das hat ja auch immer eine gewisse Rolle gespielt. Batterietemperaturmanagement möchte ich mal an der Stelle nennen. Aber de facto, Dragon war schnell am Wochenende, vor allem auf eine Runde. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Sergio Sette Camara ist immer unter den Top 10 gewesen in jeder einzelnen Session, also in jeder einzelnen Zeitfahrsession, Antonio Giovinazzi hat sich anfangs etwas schwerer getan, hat es aber in die Duellphase geschafft mit einer überragenden Runde im Gruppenqualifying. Und er hat auch das Viertelfinale gegen Nick de Vries gewonnen und im Halbfinale im Qualifying dann leider knapp verloren gegen Lucas Di Grassi. Aber das war tatsächlich eine Hammerleistung von Giovinazzi, die kam quasi aus dem Nichts, das hätte ihm niemand zugetraut. Und ich glaube, er zeigt dann jetzt am Ende doch, dass er ein nicht ganz untalentierter Fahrer ist und auch im Formel-E-Auto zumindest auf eine Runde ganz gut zurechtkommt.
Ich habe zu diesem Dragon-Wochenende nur ein einziges Wort im Kopf und das ist endlich. Endlich hat es mal funktioniert. Das war die erste gute Leistung von Giovinazzi. Also sein Talent ist unbestritten. Wer den in der GP2 und Formel 2 gesehen hat, der weiß, was für ein schneller Knabe das ist. In der Formel 1 konnte der wegen dem Material nie glänzen, in der Formel E genauso. Und jetzt hat's endlich mal geklappt auf einer Runde und im Renntrim lief's auch gar nicht so schlecht, bis das Auto dann mal wieder, da sind wir wieder beim Material, zwischenzeitlich zu viel Leistung abgerufen hat und diesen Power Spike, wie man ihn im Formel-E-Fachjargon nennt, den muss die FIA dann mit einer Durchfahrtsstrafe bestrafen. Deswegen hat's für Giovinazzi sonntags nicht in die Punkte gereicht. Aber trotzdem, das erste gute Rennen von Antonio Giovinazzi in diesem Jahr, das hat mich richtig gefreut. Und das Gleiche gilt auch für Sete Camara, der vielleicht auch durch das Pech seines Teamkollegen mit der Durchfahrtsstrafe das Glück hatte vorzurücken und dank dem einen oder anderen Ausfall von seinen Rivalen sonntags es auf Platz 9 ins Ziel geschafft hat. Das sind die ersten 2 Punkte der Saison und die sind so, so verdient. Wir haben schon mehrfach an dieser Stelle von Sergio Sete Camara geschwärmt und treue LeserInnen werden auch auf eformel.de einen Text gelesen haben, einen Kommentar von unserem Chefredakteur Timo Pape, der gesagt hat, Sete Camara ist bereit für ein Top-Team. Und ich schließe mich da ohne Vorbehalte an. Sergio Sete Camara hat nach aktuellem Stand noch keinen Vertrag für 2023 und niemand versteht warum. Der hat Verbindungen zu McLaren, der ist Juniorenfahrer damals bei denen gewesen. McLaren hat aber bislang immer gezögert, wenn es um Sete Camara ging und hat sich lieber René Rast und Felix Rosenqvist angeschaut und wer weiß dann, wer sonst noch da rein kann. Sergio Sete Camara muss spätestens jetzt eine Option für McLaren sein, falls die Tinte noch nicht getrocknet ist auf den Verträgen mit den möglichen Fahrern, die McLaren nächstes Jahr mit an den Start bringen wird. Ist nachvollziehbar, dass Sergio Sete Camara immer so ein bisschen missachtet wurde, weil er halt relativ viele Fehler gebaut hat. Das haben wir im letzten Podcast schon besprochen, dass er den Kahn halt regelmäßig im Qualifying in die Wand setzt. Das schreckt so einen großen Namen wie McLaren sicherlich ein bisschen ab. Das lag allerdings daran, dass Sete Camara immer ultra viel riskieren musste im Qualifying. Und seine Runden sind, seitdem er in der Formel E fährt, ultra spektakulär anzusehen und machen so viel Spaß, wenn man da in der Onboard mit dabei ist. Und jetzt hat's mal funktioniert, er hat den Kahn nicht in die Wand gesetzt und ist im Rennen gut dabei gewesen, hat dann ein bisschen Glück gehabt, das berühmte Rennglück und am Ende sammelt er die ersten Punkte der Saison für das so unterlegene, so ineffiziente, so chaotisch organisierte Dragon Team. Ich ziehe vor dieser Leistung wirklich meinen Hut und plädiere bei allen Teams, die noch keine Fahrer für dieses Jahr haben, dafür doch bitte sich Sergio Sete Camara anzusehen. Denn das wäre eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, wenn der nächstes Jahr nicht in der Formel E fahren würde.
Ja, ich fürchte aber, Tobi, da stehen die Chancen nicht ganz so gut. Denn ich glaube, auch wenn noch nicht viel kommuniziert wurde, zu diesem Zeitpunkt des Jahres weiß in der Praxis jedes Team, mit welchen Fahrern man in der kommenden Saison an den Start gehen wird. Auch wenn es, wie gesagt, zum Teil noch nicht bekannt gegeben ist. Und Sergio Sete Camara, fürchte ich, wird nicht die größten Chancen haben, da ein tolles Cockpit zu bekommen. So leid mir das auch tut, aber ja, dazu hat Daniel Abt ja auch bei ProSieben ganz kurz was gesagt, dass da auch andere Sachen eine Rolle spielen, weshalb er schon angedeutet hat, dass es für Sete Camara bei Abt nicht gepasst hat. Und ich glaube, das wird nicht ganz unähnlich sein bei manch anderem Team auch, das noch Fahrer für nächstes Jahr gesucht hat. Und von daher, ich befürchte da nichts Gutes, was die Chancen auf ein Top-Cockpit angeht.
Jetzt bin ich hier so aus dem Sessel gegangen bei Dragon und habe den Sete Camara so gelobt. aber ein bisschen hart ins Gericht gehen müssen wir mit den Rot-Weißen dann doch nochmal. Vor allem mit der Technikabteilung von diesem Team. Denn während Sete Kamara in die Punkte gefahren ist, lief für Giovinazzi nach seinem ach so tollen Qualifying mal gar nicht gut. Bei beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen. Das ist sein 7. Did-Not-Finish-Ergebnis der Saison. DNF. Und das hatte vor ihm noch wirklich niemand. Noch nie gab es 7 Ausfälle eines Fahrers in einem Formel-E-Jahr. Und niemand weiß so wirklich, woran es liegt beim Giovinazzi. Es gab ja mal das Gerücht, dass sein Inverter kaputt ist. Das habe ich noch nie verstanden, dieses Gerücht, weil wenn der kaputt ist, kann man das Ding einfach wechseln. Das gibt eine Kritstrafe, aber wenn du sowieso immer nur von bestenfalls Platz 19 startest, was tut's zur Sache? Es ist irgendwas im Argen bei Giovinazzis Auto in diesem Jahr auf jeden Fall. Und es tut mir einfach nur schrecklich leid, dass der so ein gutes Qualifying fährt, dann Durchfahrtsstrafen bekommt, weil das Auto nicht richtig abgestimmt ist und dann am Ende des Rennens aufgeben muss und in die Box fährt. Es ist zum Kopfschütteln, dieses Dragon Team manchmal.
Ja, was ich interessant fand, das hat Sergio Sette Camara in einem Interview bei den Kollegen von The Race, glaube ich, war es gesagt. Das komplette Ingenieursteam bei Dragon besteht tatsächlich aus 5 Personen.
Da haben wir das Problem das ist, doch.
Ja, und wie gesagt, er will den 5 Leuten aber keinen Vorwurf machen. Die sind super effizient, die tun, was sie können.
Ja.
Aber es gibt Konkurrenten im Grid, die haben 50, 60 Ingenieure, von denen natürlich nicht immer alle mit an die Strecke können, ja, aber die im Hintergrund arbeiten. Und da macht sich einfach bemerkbar, dass es ein klitzekleines Privatteam ist mit sehr begrenzten Ressourcen. Und von daher, dass man da auch manchmal vielleicht auch so ein paar Augen mehr zudrücken muss, wenn es um solche Sachen geht, dass die das einfach mit dem, was sie an Personal haben, nicht gestemmt bekommen.
Es kann nur besser werden, wenn nächstes Jahr DS Automobiles die Motoren macht. Naja. So, von einem Hersteller von DS zum nächsten Hersteller, zu Nissan. Die waren etwas unscheinbarer als Dragon, würde ich doch sagen, aber nicht unbedingt schlechter. Maximilian Günther hat es in London am Samstag erstmals in die Duelle geschafft, wenn auch nur dank einer gelöschten oder allen gelöschten Zeiten von Lucas de Grassi, der da fuchsteufelswild durch die Garage auf und abgestürmt ist. Darüber haben wir heute noch gar nicht geredet, dabei war das eine der besten Szenen vom Wochenende. Du hast dich nach dem Epri damit beschäftigt. Komm, Tobi, wir machen mal kurz den Bogen weg von Nissan und kommen gleich wieder zurück. Aber der de Grassi, der war wirklich böse darüber, dass seine Rundenzeiten im Samstagsqualifying gelöscht wurden. Warum eigentlich?
Ja, weil die Rennkommissare gesagt haben, er hätte auf seiner Inlap, also die Runde in seiner Boxengasse, hätte er Robin Freins und Mitch Evans behindert, die auf ihrer schnellen Runde gewesen wären. Und dafür wurden ihm tatsächlich alle Rundenzeiten, die er gefahren hat, aberkannt. Und sowohl über die Strafe, die Aberkennung sämtlicher Rundenzeiten, als auch über die mögliche oder die mutmaßliche Ursache war er beides erbost, denn seiner Meinung nach habe es gar keine Behinderung von Evans auf jeden Fall gegeben. Denn Mitch Evans hat in dem Minisektor, wo die Behinderung stattgefunden haben soll, tatsächlich eine Purple Zeit gefahren. Also er war der schnellste von allen Fahrern. Und da argumentiert die Grassi, dass er nicht verstehen kann, wo er ihn denn aufgehalten haben soll, wenn er der schnellste gewesen ist in diesem Sektor.
Doch, geht trotzdem. Er hätte ja noch schneller fahren können.
Ja, aber dann ist natürlich die Frage, wo fängt eine Behinderung an und wo hört es auf? Ist die bloße Anwesenheit eines Fahrers nicht schon eine Behinderung für die anderen? Wie gesagt, also er war da der Meinung, dass die Strafe nicht fair gewesen sei und fühlte sich unfair behandelt. Und er ist halt Brasilianer, ja, und wenn sich ein Südamerikaner unfair behandelt fühlt, dann ist er auch schon mal ein bisschen emotionaler und ich glaube, das konnte man ganz gut sehen, dass die Grassi da doch sehr, sehr erbost war und alles andere als einverstanden.
Aber das einen Leid des anderen freut. Das Sprichwort geht andersrum, aber Max Günther ist es egal. Dadurch, dass die Grassis Zeiten gestrichen wurden, hat er es in die Duellphase geschafft, zum ersten Mal in dieser Saison. Das war ja bislang immer seine Achillesferse, dass er sich im Qualifying nicht gut genug aufgestellt hat, um dann im Rennen Punkte zu sammeln. anders lief es am Samstag für ihn. Gutes Qualifying-Ergebnis und dann ist er ähnlich wie Sete Camara übrigens auch in der letzten Runde zwar ohne Strom gewesen und gerade so auf Platz 8 über den Zielstrich gerollt. Sete Camara hat das nicht mehr hinbekommen. Da wäre so viel mehr möglich gewesen, denke ich. Aber immerhin Punkte. Und die Punkte nimmt er ganz sicher gerne mit. Buemi hat am Tag danach Punkte gesammelt. Nach einem richtig harten Duell und nach dem Rennen sogar einer fast Prügelei mit Pascal Wehrlein Zähler mitgenommen. Er sagte nach dem Rennen auch Londons Mangel an Überholchancen sei Dank. Wahrscheinlich hatte er nicht wirklich die Pace für Platz 6, der es am Ende war. Aber Platz 6 ist halt eben Platz 6. Lass uns noch mal kurz über diese Fastprügelei reden, Tobi. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt erst quasi 24 Stunden nach dem Rennen mitbekommen, dass das wohl richtig abgegangen sein soll zwischen Buemi und Wehrlein da in der Boxengasse im Parc Fermé.
Ja, ging mir ähnlich, habe ich auch tatsächlich erst im Nachhinein gehört. Muss aber wohl unmittelbar passiert sein, nachdem die Fahrer die Autos am Rennende abgestellt haben und dann, nachdem sie auf der Waage gewesen sind, dann in Richtung Box zurückgegangen sind. Auslöser war ein Zweikampf zwischen Buemi und Wehrlein. Wehrlein versuchte am Ende der Startzielgeraden Buemi anzugreifen, der in meinen Augen auf der Bremse nach innen zieht, unmittelbar vor Wehrlein, sodass Wehrlein in der Situation komplett den Anker schmeißen muss und mit blockierenden Rädern gerade noch so eine Kollision vermeiden kann. Interessant fand ich, unmittelbar hinter Wehrlein fuhr zu dem Zeitpunkt Edo Mortara, der gerade den Angriff auf Sam Bird startete. Und der wurde durch dieses abrupte Bremsmanöver von Wehrlein so erschreckt, dass er im Endeffekt abgeflogen ist und die erste Kurve verpasst hat. Ja, das ist eine Szene, die man auch in den Highlights sieht. Da kann man auch vorne die Situation zwischen Buemi und Wehrlein so ein bisschen erahnen. Auf jeden Fall war es dann anschließend so, dass Wehrlein wohl ein paar nicht ganz so freundliche Worte in Richtung Buemi sagte, weil er sich da seiner Meinung nach unfair verteidigt hat und Buemi da allerdings ja, in seiner Art, die man von früher kennt, drauf reagiert hat, nämlich sich da überhaupt nicht sagen lassen wollte und stattdessen den Ball zurückspielte. Und ja, da ging wohl jemand vom Andretti-Team, der zufälligerweise daneben stand, dazwischen, um die beiden Streithähne zu trennen. Das muss wohl auch interessant ausgesehen haben, wie man hört.
Ja, es gibt ein Foto davon, oder? Von unserem Fotopartner Spacesuit Media?
Ja, es gibt sogar zwei Fotos, aber da steht der Andretti-Mann schon zwischen den beiden.
Ach so, ja.
Ja, also die Entstehung dieser Szene kann man nicht sehen. Was mich auch wenn es mir ein wenig leid tut, aber was mich mal wieder dazu führt, dass ich sagen muss, dass die Rennkommissare mal wieder alles andere als konsistent am Rennwochenende gewesen sind. Ich tut mir leid, das Thema jedes Mal ansprechen zu müssen, aber Robin Freins wurde am Samstag noch bestraft, weil er während der Bremsen die Linie gewechselt hat. Sebastian Buemi macht ganz offensichtlich genau das Gleiche, wird keine Strafe ausgesprochen. Da gab es auch noch die ein oder andere Situation, die durchaus fragwürdig war, zum Beispiel mit Di Grassi die Streichung sämtlicher Rundenzeiten. Ich weiß nicht, natürlich haben die Rennkommissare nicht den leichtesten Job, ich gebe es gerne zu an der Stelle, aber irgendwie, ich finde, da das passt nicht ganz, wie da Situationen jetzt mal so interpretiert werden. Genauso Nyck de Vries und seine 5 Sekunden Zeitstrafe am Samstag. Ja, natürlich hat er mehr als einmal die Linie auf der Startzielgeraden gewechselt. Aber wenn man sich die Highlight-Videos anguckt, insbesondere so ein schwarz-goldenes Auto, fällt mir auf, dass das regelmäßig macht auf der Geraden. Und ich glaube, der gute Jean-Éric Vergne hat noch nie in seiner Formel-E-Karriere eine Strafe bekommen, weil er die Linie 2 oder 3 Mal gewechselt hat. Zum Beispiel Marrakech 2020, das letzte Rennen vor der Pandemie. Da überholt ihn Max Günther in der letzten Runde auf der Gegengeraden. Vorher fährt Buemi 3-mal zickzack, zieht erst nach links, Günther täuscht rechts an, dann zieht er nach rechts, dann zieht Günther links daneben, dann zieht er wieder nach links. Ich verstehe nicht, wie man da nicht zumindest mal versuchen kann, so ein bisschen Konsistenz in die Entscheidungen reinzubringen.
Wer meintest du? Nicht Buemi, oder? Du hast Buemi gesagt in Marrakesch.
Oh, nein, Entschuldigung, nee, Wern war es in Marrakesch, als er 2,5% weniger Energie als Günther hatte und trotzdem gemeint hat, er könnte da in der letzten Runde mit Zickzackfahren verhindern, dass der Deutsche vorbeigeht.
Tja.
Ja, damals keine Strafe, heute schon.
Und ja, niemand weiß warum.
Richtig.
Wäre es nicht einfach mal eine Lösung? Ich weiß, oft sind ähnliche Stewards dabei, aber immer denselben Steward-Stab dabei zu haben? Wäre das nicht einfach mal, dass immer die gleichen Leute die gleichen Entscheidungen treffen, so die Theorie zumindest, wäre das nicht mal ein Ansatz für die Formel E? Oder überhaupt für die FIA?
Ja, sie haben es aber doch. Ja, Samstag und Sonntag waren die gleichen Rennkommissare. Und wie gesagt, Freins hat eine Strafe für einen Move bekommen, für den Buemi einen Tag später keine Strafe bekommt.
Vielleicht ist was an deiner Theorie dabei, an der Verschwörungserzählung, dass Formel-E-Meister alle so einen kleinen Bonus bei der FIA haben. Ist dir ja schon öfter aufgefallen.
Das habe ich tatsächlich schon mal festgestellt, aber dann müsste Lucas Di Grassi ja auch noch einen Bonus haben und den hat er offensichtlich nicht.
Stimmt eigentlich. Ja, keine Ahnung. Naja, Nissan jedenfalls mit WM-Punkten. Lass uns wieder zurückkehren zum ja. London E-Prix.
Wichtige Punkte.
Die enorm wichtig sind, ne? Da gibt's ja dieses durchaus spannende Duell, wie ich finde, um Platz 8 in der Team-WM. Also da geht's noch nicht mal um den Anschluss an die Spitze, sondern nur irgendwie nicht in die Gruppe der Haltenden der roten Laterne irgendwie zurückzufallen. Aber seit Wochen wechseln sich da Nissan und Mahindra ab auf diesem 8. Platz. Und nun ist Nissan 9 Punkte vor Mahindra. Vor London war Mahindra noch einen Punkt vorn. Es geht um jede Menge Prestige, geht immerhin um den Platz des besten asiatischen Konstrukteurs, das sollte man nicht vergessen. NIO 333 ist einer, Nissan ist einer und eben Mahindra ist einer. Jetzt ist Nissan aktuell der beste asiatische Konstrukteur. Vor allem geht es da aber auch um Preisgeld. Ich weiß nicht genau, und das ist auch geheim, wie viel Geld der jeweilige Platz in der WM wert ist. Aber es gibt mehr Geld für Platz 8 als für Platz 9, als für Platz 10, als für Platz 11. Das ist klar. Und so ein bisschen extra Preisgeld, das kann gewiss nicht schaden, wenn es in Richtung der Gen-3-Ära geht, wo ja auch der Finanzdeckel kommt ohnehin. Da einen kleinen Puffer zu haben und ein bisschen mehr Variation bei den Ausgaben zu schaffen, das ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Und zum Schluss unsere beliebte Rubrik Gewinner und Verlierer des Wochenendes. Ich habe so doll von Dragon vorhin geschwärmt, jetzt wäre es eigentlich so verkehrt, was anderes zu sagen. Und deswegen tue ich es einfach nicht. Ich sage, mein Gewinner des Wochenendes ist das Dragon Team. Natürlich mit Abzügen für die Zuverlässigkeit der Antriebe, allen voran bei Giovinazzi. Aber für diese Qualifying Pace von Sete Câmara am Samstag und von Giovinazzi am Sonntag will ich einfach mal sagen, Dragon gewinnt das Ding und nicht Jake Dennis, der irgendwie der offensichtliche Kandidat für den Gewinner des Wochenendes-Titel wäre. Der ist natürlich individuell betrachtet herausragend gewesen. Das war eins seiner besten Wochenenden der Karriere, wenn nicht vielleicht sogar das beste Wochenende seiner bisherigen Karriere. Das war richtig zauberhaft, was Jake Dennis gemacht hat. Aber ich sag, Dragon ist mein Gewinner des Wochenendes. Und bei dir, Tobi?
Ich blicke da so ein bisschen mehr in Richtung Titelkampf und ja, wir haben es ja schon gefühlt 30 Mal gesagt, eine Hand am Titel. Stoffel Vandoorne ist für mich der Gewinner des Wochenendes. Auch wenn er nicht ganz oben auf dem Siegerpodest stand, aber mit Platz 2 und Platz 4 hat er ausnutzen können, dass alle seine Konkurrenten ein paar Schwierigkeiten hatten und gepatzt haben. Und von daher hat er sich in eine sehr, sehr gute Position für den Titelkampf gebracht und daher ist er für mich der Gewinner des Wochenendes.
In Sachen Verlierern des Wochenendes würde ich gerne an der Stelle Jean-Éric Vergne nominieren. Aus dem Grund, den wir vorhin beim WM-Titel-Ding schon besprochen haben. 0 Punkte zum 4. Mal in Folge. Endgültig ausgeschieden aus dem Titelkampf, da lege ich mich fest. Das war kein guter E-Prix für Jean-Éric Vergne. So sympathisch man den auch finden mag und so viel er auch kämpft, also das ist ja auch der Fall. Also Vergne, der kämpft mit allem, was er hat. Aber es wurde halt nicht besser und es kam halt nichts Gutes bei rum in London und das war echt nicht so gut von ihm in den letzten Tagen. Deswegen Wern mein Verlierer.
Ja, zum Thema Wern fällt mir auch noch eine Geschichte ein, dass er mal wieder mit seinem Teamkollegen aneinander geraten ist, der ihn im Samstagsrennen war es, nicht vorbeigelassen hat. Und ja, daraufhin hat sich Wern dann aus Versehen natürlich mal in der Haarnadel verbremst und ist Felix Lacosta mal so richtig hinten rein. Da scheint auch tatsächlich immer noch nicht geklärt zu sein, wie man da im dem Team zusammenarbeitet. Ja, das ist ja was, was schon 2,5 Jahre immer mal wieder auffällt, dass die sich in die Kiste fahren, dass die sich bekämpfen ohne Ende, dass da Unzufriedenheit über irgendwelche Absprachen herrscht, ja, selbst wenn, ja, wenn die Absprache, wenn die Vorgabe kommt vom Team, hold positions, ja, dann mault der hintere rum, wenn die Absprache kommt, wechselt die Position, dann mault der vordere rum, fällt auf und das hat sich auch mal wieder in London fortgesetzt. Aber um jetzt tatsächlich mal zu meinem Verlierer des Wochenendes zu kommen, auch ein Team, über das wir bislang kaum geredet haben, ich habe tatsächlich Porsche auf meiner Liste stehen als Verlierer des Wochenendes. Hm. Was haben die nicht in dieser Saison schon an Leistungen gezeigt? Souveräner Doppelsieg in Mexiko. In Monaco war Pascal Wehrlein auf einem guten Weg zu einem Podestergebnis, bis ihm dann die Technik im Stich gelassen hat. Und ja, wo ist die gute Porsche-Form hin? Das ist allerhöchstenfalls noch Mittelmaß, was die Truppe derzeit abrufen kann. Ja, Pascal Wehrlein hat jetzt zwar als Zehnter noch einen Punkt mitgenommen, aber ich glaube, das sind nicht die Ansprüche, mit denen Porsche nach London gereist ist, da einen Punkt mitzunehmen, jeweils im Rennen. Von daher für mich die Verlierer des Wochenendes Porsche.
Und auch ohnehin die Verlierer der gesamten zweiten Saisonhälfte. Wir haben mal in unserer Redaktion jetzt nach dem London-Wochenende so eine kleine Bundesliga-Tabelle aufgestellt, Hinrunde und Rückrunde. Und in der Hinrunde hat Porsche 106 Punkte gesammelt, also der ersten Saisonhälfte. Und in der zweiten Saisonhälfte 22. Das ist einfach...
Das ist ein Unterschied.
Nach dem ersten Halbjahr lag Porsche auf Platz 5. Und wenn man dann alle Punkte gelöscht hätte und das neue Halbjahr beginnen würde, würde Porsche auf Platz 8 liegen. Punktgleich mit Nissan. Und 3 Punkte vor Mahindra. Das ist das Niveau, auf dem Porsche in dieser zweiten Jahreshälfte fährt. Das ist... nicht das Niveau, das das Team aus Weissach, Zuffenhausen, Stuttgart, wo auch immer man sie hinordnen möchte, das ist nicht da, wo sie fahren wollen. Auf gar keinen Fall.
Ob die sich schon zu sehr darauf konzentrieren, 50% von Red Bull Racing zu übernehmen? Ich weiß es nicht.
Möglich ist es. Die konzentrieren sich selbstverständlich ausschließlich auf die Gen 3-Ära, Tobi.
Ach so, ah, natürlich, klar.
Ja, wer weiß.
Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall auffällig, bei Porsche geht jetzt nicht nur in London nicht zusammen, New York war schon nicht sonderlich doll und auch davor die Rennen Marrakesch, Jakarta. Es setzt sich ein Trend fort und die Titelträume, die man vielleicht kurzzeitig nach Mexiko hatte, die sind ganz, ganz, ganz schnell ausgeträumt gewesen. Und jetzt muss man tatsächlich immer weiter nach hinten schielen. Es ist tatsächlich schon ein Erfolg, wenn es ein Fahrer mal in die Punkte schafft. Und ich glaube, das sagt viel aus.
Jetzt müssen wir zum Abschluss nochmal auf unser Tippspiel gucken. kicktipp.de/formel-e, da tippt unsere e-Formel.de-Community samt Redaktion immer vor jedem Rennen mit und versucht, Punkte zu sammeln. Und du hast immer den Überblick, Tobi, über das, was da so passiert in unserem Tippspiel. Wie sieht's denn aus nach London?
Ja, in der Formel E ist es eigentlich relativ eindeutig vorne an der Spitze. Das kann man über das Tippspiel überhaupt nicht sagen. Wir haben tatsächlich an der Spitze 2 Teilnehmer mit 422 Punkten. Das ist einmal der Nager und einmal der Chris. Und auf Platz 3 liegt schon unser Chefredakteur Timo Pape mit 421 Punkten. Also nur einen einzigen Punkt Rückstand. Timo hat sich tatsächlich in London 2-mal den Tagessieg gesichert. Brillant, finde ich.
Ja.
Aber auch, das ist kein reiner Dreikampf. Der Pasco liegt auf Platz 4, hat 415 Punkte, also nur 7 Punkte Rückstand auf die Spitze. Nur einen Punkt weniger hat Willi WH, 414. Und auch der Ricardo, der das Tippspiel ja für uns organisiert, der liegt auf dem 6. Platz mit 410 Punkten, hat auch nur 12 Punkte Rückstand auf die Spitze. Da ist auf jeden Fall noch alles drin. Tobi, du hast dich ein kleines bisschen nach vorne gearbeitet, liegst mittlerweile auf Position 8. Unsere Svenny ist auch auf dem Weg nach vorne, mittlerweile auf 11. Ja, ich schaffe es gerade noch so unter die Top 15 auf Platz 15. Aber als Team machen wir eine gute Figur. Die E-Formel-D-Redaktion liegt da aktuell komfortabel in Führung. Da sieht's ganz gut aus vor dem letzten Rennwochenende. Aber auch das, da ist der Kuchen noch nicht gegessen. Deshalb müssen wir uns auch da anstrengen, wieder ordentlich zu tippen, dass wir da ein gutes Ergebnis erzielen können.
Herzlichen Glückwunsch an alle Tagessieger, Tagessiegerinnen und Gesamtführenden und Gesamtführendinnen. Ihr wisst schon, was ich meine. Es macht einen Heidenspaß. Es wird ein großes Entscheidungswochenende in Seoul. Ich habe schon ein bisschen geht mir schon der Stift, muss ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal in Tobis Teleskop. Unsere Republik, oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden.
Republik.
Ich mache einfach schnell das Jingle an und dann gucken wir, was passiert.
Tobis Teleskop.
Es ist viel zu heiß draußen. Darauf schiebe ich es jetzt einfach.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop überraschenderweise nach London. Da ist nämlich am Sonntag etwas passiert, was es zuvor nur ein einziges Mal in der Formel E-Geschichte gab. Lucas Di Grassi benötigte für seine 29. Runde 1:14,438 und fuhr somit die schnellste Runde unter den ersten 10. Da er jedoch beim Ausgang von Kurve 22 seinen Fanbus nutzte, zählte diese Runde nicht. Denn laut Paragraph 6.3 des sportlichen Reglements, ihr wisst, ich kenne das auswendig, laut diesem Paragraphen nämlich sind Fanboost-Rennrunden von der Bonuspunktregelung ausgeschlossen. Das heißt, der Bonuspunkt ging an die zweitschnellste Runde in den Top 10, die Jake Dennis fuhr in 1 Minute 14,446, nur 8000stel Sekunden langsamer. Es war das zweite Mal, dass das passierte. Das erste Mal passierte das Ganze übrigens beim Saisonauftakt 2021, als Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne auf seiner schnellsten Runde den Fanbus benutzte, der Bonuspunkt damals jedoch an Audi-Pilot René Rast ging.
Das ist natürlich tricky. Und ja, ruft irgendwie bei mir die Frage hervor, ob das der Di Grassi nicht besser wusste? Eigentlich ist Di Grassi einer, der alles weiß. Man denke an den London E-Prix 2021 mit dem Boxengassenmanöver. Aber wenn der in einem Standard-Rennmodus mit 220 kW auf Bestzeitkurs ist, dann zündet man doch normalerweise nicht den Fanboost aus der letzten Kurve, weil man ja mit dem Wissen, seine Runde damit ungültig zu machen, seine Runde ungültig machen würde. Wusste der das nicht besser? Wusste er vielleicht gar nicht, dass er auf Bestzeitkurs ist? Fragen über Fragen.
Ich glaube, dass er das unbewusst getan hat. Und man timet das ja nicht so, ach, das wird jetzt meine schnellste Rennrunde und guckt dann, wie man das am besten hinbekommt. Nein, es war tatsächlich dann ja auch so, das war gerade die erste Runde, nachdem er Jake Dennis überholt hatte. Ich glaube, ihm ging es nur darum, einen Vorsprung auf Jake Dennis rauszufahren, dass er vor einem Angriff des Andretti-Fahrers geschützt ist. Und das hatte für ihn dann die höhere Priorität als die schnellste Rennrunde. Na gut. Oder dass die schnellste Rennrunde zählt für den Bonuspunkt.
Wer hat den Bonuspunkt stattdessen bekommen? Hast du das gesagt?
Jake Dennis
ausgerechnet.
Langsamer, ja.
Oh, na gut. Das ist ja auch minimal. Ah, gut. Egal. Punkte sind immer gut, egal für wen. Komisches Fazit, aber naja.
Ja.
Ihr merkt, ich bin fix und fertig nach dem Wochenende und bin einfach glücklich, dass wir jetzt hier mit allen Themen des London E-Prix schon so schnell durchgekommen sind. Letzte Woche haben wir eine Dreiviertelstunde länger geredet, vorletzte Woche, als dieses Mal. Es war ein bisschen angenehmer, heute zu sprechen zumindest. Vielleicht auch zum Hören. Danke für deine Zeit, Tobi, auf jeden Fall. Was machst du jetzt, bis es nach Seoul geht? Sind ja auch nur noch ein paar Tage.
Ja, ich habe noch ein paar Themen offen, die ich bearbeiten will, was Artikel angeht. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade schon dabei, einen Artikel zu schreiben, der das Thema hat, wie Stoffel Vandoorne bereits am Samstag in Südkorea Weltmeister werden könnte oder unter welchen Umständen er Weltmeister wird. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was vorzubereiten. Es sind ja aber auch noch ein paar Tage. Und ansonsten, ich denke, ich werde jetzt gleich erstmal nach draußen gehen und ja, noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen in meinem Garten und ja, mir dann wahrscheinlich einen relativ entspannten Abend machen. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe keinen Garten, aber ich habe hier Wiese am Rhein und ich glaube, ich gehe jetzt auch picknicken oder sowas. Wobei, nee, vorher stelle ich noch unser Fahrerrating ins System, damit das dann morgen früh auch brav online kommen kann. Wenn die Episode draußen ist, könnt ihr es wahrscheinlich schon lesen. eFormel.de ist die Adresse zum Glück. Da gibt's unsere Fahrernoten zum London E-Prix und auch sonst ganz viel guten Content in den letzten Tagen schon erschienen. In den nächsten Tagen wird da auch noch viel gutes Zeug erscheinen. Jetzt machen wir erstmal das Outro an und danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zur Vorschau auf das Saisonfinale. Tschüss, Tobi.
Ciao.